Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit einem Mann, der für den SWR, für den Tatort, gestern zumindest noch in Karlsruhe vor der Kamera stand. Guten Morgen und herzlich willkommen, Felix Klare.
Schönen guten Morgen.
War es ein schöner Dreh gestern Nachmittag?
Ja, es war ein sehr lustiger Dreh.
Warum war der Dreh lustig?
Weil wir diesmal ein sehr großes Ensemble von jungen Leuten sind, die alle zusammen in einem Haus wohnen.
Okay.
Ja.
Das heißt, nicht nur Sie als der Hauptkommissar Boots, sondern auch der andere Hauptkommissar, der im wirklichen Leben Richie Müller heißt?
Ja, wir kommen in diese Oase, wie sich dieses Wohnprojekt nennt, kommen wir hinein und ermitteln quasi innerhalb der ganzen Bewohner.
Seit wann dreht ihr in Karlsruhe und wie lange dreht ihr noch in Karlsruhe?
Wir drehen da seit der letzten Januarwoche. Angefangen haben wir den Film in der Mitte Januar, haben zuerst in Baden-Baden und Stuttgart gedreht und drehen jetzt noch in Karlsruhe bis Ende der Woche.
Sind Sie mit dem Ergebnis bislang zufrieden?
Ja, also ich sehe ja nie was. Ja, ich kann es von der Außenwirkung gar nicht genau sagen, aber ich habe nur so ein quasi Gefühl, wie die Szene so funktioniert. Und ich glaube, das wird ein recht lustiger Tatort.
Das Thema des Films sozusagen in eine Überschrift gebracht würde wie lauten?
Ja, ich glaube, der Arbeitstitel ist Das ist unser Haus.
Okay. Darunter kann man sich alles oder nichts vorstellen.
Ja.
Der wievielte Tatort ist es?
Das ist jetzt der 27. Tatort. Den ersten haben wir gedreht 2007. Mhm. Ausgestrahlt wurde der erste, glaube ich, 2008. Und sind jetzt schon im 13. Jahr.
Als Sie damit angefangen haben, damals 2007 zusammen mit Richie Müller, hätten Sie gedacht, dass das so eine Kontinuität kriegt?
Also gedacht habe ich es nicht, weil ich mir noch gar nicht sicher war, ob ich das gewollt hätte.
Mhm.
Mir war das bewusst, dass es so werden könnte. Mhm. Und deswegen habe ich auch auf Anraten eines sehr netten, schon älteren Kollegen, ein Freund von mir, der hat mir gesagt, Felix, wenn du so lange eine Rolle spielst, dann versuch die ein bisschen mehr zu dir zu ziehen.
Ja.
Weil dann hast du auch Lust, die länger zu spielen. Ja.
Ja. Ist das der Spagat, in dem man da letztlich drin ist? Auf der einen Seite ist es ja schön, auch eine materielle Sicherheit zu haben, wenn man weiß, es gibt halt diese zwei Tatorts pro Jahr. Auf der anderen Seite aber die Gefahr, dann vielleicht doch in einer Schublade zu verschwinden.
Absolut, das hat alles seine zwei Seiten und ich sage auch immer, dass ich vom Beruf Schauspieler bin und dass mich natürlich gerade unterschiedlichste Figuren und Rollen und psychologische Ansätze interessieren, anstatt immer nur das Gleiche in Anführungsstrichen zu spielen. Nichtsdestotrotz ist der Tatort ein großes Geschenk und ich bin darüber sehr dankbar nach wie vor.
In welchem Zeitabstand wird verlängert, was den Tatort angeht?
Ein Jahr. Ja.
Das heißt, 2020 ist sowieso unter Dach und Fach und 2021 auch.
Kann sofort vorbei sein. Nein.
Okay. Weil du mir gehörst, das ist der Titel des Films, der heute Abend in der ARD gezeigt wird, um 20.15 Uhr. Und Felix Klare ist der Schauspieler, der in diesem Film eine der beiden Hauptrollen spielt. Felix Klare, worum geht's in dem Film?
Es geht um ein ziemlich brisantes Thema, das ist die Eltern-Kind-Entfremdung. Das bedeutet, wenn sich Eltern von ein oder mehreren Kindern trennen und ein Elternteil quasi das Kind so weit manipuliert, dass es das andere Elternteil beginnt zu hassen.
Mhm.
Und wenn das weiter fortgeführt wird, dann gibt es richtig bei dem Kind psychische Störungen.
Ja.
Das kann auch hin zu körperlichen Ritzen sein zum Beispiel oder verschiedenstartige Auswirkungen, die man bis heute noch nicht alle ergründet hat. Aber sowas kann sich bis spät in die Erwachsenenwelt dann zurückziehen und das Kind hat damit ewig zu kämpfen.
Also was den Film von heute Abend angeht, die Eltern trennen sich.
Sie sind schon getrennt.
Sie spielen den Vater. Julia Koschitz, glaube ich, spielt die Mutter.
Ja.
Und dann gibt es Anni, ein 7, 8 Jahre altes Mädchen, das plötzlich, wie soll man es formulieren, zwischen die Fronten gerät, weil vor allem auch die Mutter versucht, dieses Kind komplett auf ihre Seite zu ziehen? Kann man es so beschreiben?
Ja, das kann man so beschreiben. Wir haben wirklich versucht, dass dieses Kind und quasi das Opfer oder der Leidtragende bei der ganzen Geschichte ist, dass das im Fokus steht. Mhm. Und einfach ein bisschen das zu beleuchten, was eigentlich mit so einer kleinen Kinderseele passiert. Mhm. Weil die Erwachsenen sich permanent nur noch um ihre eigene Verletzbarkeit und sowas kümmern. Ja. Und dieses Kind völlig ins Hintertreffen gerät. Aber das eigentliche Schlimme ist, dass dieses Kind irgendwie daran zugrunde geht.
Wie kriegt man das im Film hin, dass ein solches Mädchen die Rolle glaubwürdig spielt und gleichzeitig nicht irgendwie auch in der eigenen Seele beschädigt wird?
Also wir hatten ein wahnsinnig gutes Kind, die hat es sehr, sehr gut gespielt, muss man sagen. Sie ist schon, glaube ich, während wir es gedreht haben, 11 gewesen, spielt aber wie gesagt 8 oder 9, weil sie auch noch relativ klein ist. Aber der Regisseur hat sehr vorsichtig mit ihr gearbeitet. Es war eine sehr sensible Atmosphäre am Set und ja, wir haben alle im Team mitgeholfen, dass es so eine Sensibilität für das Gesamtkunstwerk letztendlich dann da ist.
Wie war die Zusammenarbeit mit Julia Koschitz, mit der Sie ja zuvor auch schon, ich glaube, in 2 Filmproduktionen unterwegs waren?
Das war auch, lief sehr gut. Das ist immer von Vorteil, wenn man sich kennt. Ja.
Ist es so?
Ja, auf jeden Fall.
Auch wenn man bei einer neuen Produktion dann ganz andere Charaktere spielt?
Ja, also ich für mich ist es auch manchmal richtig entscheidend, wer quasi mitspielt, wenn ich ein Rollenangebot bekomme und dann frage ich auch relativ schnell danach, wer soll denn das andere spielen? Gibt es da schon irgendwelche Zusagen oder so? Dann kann man beim Lesen sich schon ein bisschen so darauf einstellen, wie wird er das machen? Also jeder hat ja eine eigene Lesart, aber wie verstehe ich den anderen Menschen oder Schauspieler? Und man kann sich da schon ein bisschen drauf einstellen.
Das Spannende vorab, also nochmal eine SWR-Produktion, die morgen Abend um 20.15 Uhr, also zur Primetime in der ARD gezeigt wird. Da guckt man natürlich schon, wie groß ist das Interesse des Publikums? Wie sieht die Quote aus? A und B, wie reagiert das Publikum?
Ja. Tja,
schauen wir mal.
Schauen wir mal, ja. Also es ist wie gesagt ein wirklich wichtiges Thema und ich kann versprechen, dass es jeden berühren wird, auf jeden Fall.
SWR1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, mit dem Schauspieler Felix Klare, darüber hinaus ein Mann mit einer, wie soll man es formulieren, deutsch-deutschen Vergangenheit. Die Eltern kamen eigentlich aus der früheren DDR, sind Mitte der 70er Jahre in den Westen gegangen. Wie, warum und auf welchem Weg, Felix Klare?
Ja, das wäre mindestens Stoff für 2, 3 Sendungen. Das ist wirklich die Geschichte meiner Eltern, aber wenn man so will, bin ich ein Flüchtlingskind, ja, und bin dann im Westen geboren, meine Geschwister und meine Eltern im Osten dieses Landes und ja, wie Sie schon erwähnt haben, 1974 sind die abgehauen.
Ja, also 1974, die Eltern mit den 3 Geschwistern, die es damals schon gab, weil sie mit diesem Staat nicht klargekommen sind, weil sie für sich und die Familie keine Perspektive mehr gesehen haben.
Ja, also mein Vater wollte einfach nicht, dass seine Kinder in so einem System aufwachsen. Und er hat dieses System an der einen oder anderen Stelle sehr hart zu spüren bekommen. Mhm. Und und wollte das auf keinen Fall so weiterleben. Und es gab einen Knackpunkt, ich hatte ihn dazu auch nochmal gefragt später. Das war eigentlich so ein bisschen der Prager Frühling damals, weil unter Dubček, der hatte da eigentlich, wenn man das so vereinfacht sagen kann, einen demokratischen Sozialismus vor. Ja. Und wenn der geklappt hätte, dann wäre mein Vater nicht geflohen.
1968.
Genau. Und da fing die Idee an, eigentlich zu sagen, dass nach dieser Niederschlagung und wo die Panzer nach Prag eingefallen sind, die russischen Panzer, dass er gesagt hat, nee, so möchte ich nicht leben. Und so möchte ich nicht in diesem Land, in diesem System meine Kinder großziehen.
Wie sind die geflohen?
Also ganz vereinfacht gesagt, gab es da ein Terminal in Prag, ein Flughafenterminal, wo sich aus Platz- und Zeitgründen West- und Ostpassagiere zusammen aufhalten mussten. Mhm. Und da fand dann letztendlich die Passübergabe statt der gefälschten Papiere durch die Fluchthelfer.
Wie war es für Ihre Eltern dann, als Sie in Westdeutschland waren? Ich glaube in Heidelberg erstmal. Wie sind die mit dem neuen System klargekommen? Haben die Arbeit gefunden?
Arbeit relativ schnell. Meine Eltern sind beide Ärzte gewesen. Und da wurden die im Gegenteil, eigentlich sehr, sehr großzügig aufgenommen. Und ich glaube, dass die Ausbildung gerade in medizinischer Sicht ganz gut war, ja, in der DDR. Und haben eigentlich beide sofort Arbeit gehabt, wurden auch sehr freundlich begrüßt. Aber für sie selber, glaube ich, war es eine immense Umstellung.
Sie selbst sind dann 1978, also 4 Jahre nach der Flucht der Eltern in Heidelberg, auf die Welt gekommen als Nachzügler. Dieses Thema DDR, Trennung, Einheit, war das in Ihrer Kindheit noch Thema, auch innerhalb der Familie?
Absolut, ja. Meine Eltern haben über mehrere Jahre und Jahrzehnte ihre eigenen Freunde, Verwandten, ihre Eltern wiederum, Geschwister nicht gesehen, nicht konnten sie nicht sehen, weil sonst wären sie im Gefängnis gelandet. Und gerade der Mauerfall, das war für meine Eltern nochmal was wahnsinnig Bewegendes natürlich. Ich habe das so aus der Perspektive eines 11-12-jährigen Kindes erlebt und habe meine Eltern eigentlich selten so emotional in dieser Phase erlebt wie damals, ja.
Ja, euphorisch, voller Hoffnung auf das, was jetzt gemeinsam vonstatten gehen wird.
Ja, sie konnten das nicht glauben, dass das wirklich passiert, ja.
Ja.
Das wäre nicht, ich meine, ich weiß nicht, wenn man das gewusst hätte, dann wären sie, hätten vielleicht diese Flucht nicht begangen, ich weiß es nicht, aber gut, dass es geklappt hat, sonst wäre ich heute gar nicht hier und meine Geschwister wären im Kinderheim aufgewachsen, meine Eltern im Gefängnis bis 90 gewesen, ne.
Wir haben über die Flucht der Eltern, über die Umstände der Flucht, über die Vereinigung gesprochen, aber noch nicht darüber, wie das war mit denen, die man zurückgelassen hat. Also als ihre Eltern das Land verlassen haben, wer wusste da Bescheid damals?
Niemand außer einem wirklich sehr, sehr engen Freund meines Vaters, der wusste Bescheid. Und sonst hat er es keinem gesagt. Die wurden auch alle danach befragt von der Staatssicherheit, ja. Meine Großeltern, meine Tanten und Onkel, alle wurden dazu befragt, hat man später in der Stasi-Akte dann nachlesen können und alle konnten rein gewissens sagen, sie wussten von nichts.
Ja, wobei natürlich die Angst sicher da war, auch in der Überlegung ihrer Eltern, was mit der Familie passiert und ob die Familie infolge dieser Flucht schikaniert wird.
Ganz genau, deswegen, das war eigentlich fast mehr der Hauptgrund, gerade bei der Familie wusste mein Vater, hätte da ihn niemand verraten, aber... Ja. Um die zu schützen, hat man das denen nicht gesagt, ja.
Wenn Sie jetzt heute, viele Jahre danach, auch inzwischen 30 oder mehr Jahre nach der Wiedervereinigung nach Ostdeutschland kommen und sozusagen die alte Verwandtschaft sehen, hat sich da alles zum Guten entwickelt oder gibt es da nach wie vor die großen, großen Gräben zwischen Ost und West?
Also ich finde, dass die Politik nach der Wende sehr viel falsch gemacht hat bis heute. Das wurde nie wirklich gut aufgearbeitet und nie wirklich mit ins Boot geholt, diese Menschen. Und mit an den Entscheidungstisch und mit an den Entscheidungsprozess genommen. Die hatten sehr viel aufzuholen, aber auch die Westdeutschen hätten sehr viel nachholen müssen. Also da muss es ein Zubewegen aufeinander zu von beiden Seiten geben. Und das ist viel, viel, viel zu wenig passiert. Und das Resultat sieht man gerade in der heutigen Tagespolitik, was das ausgemacht hat. Und da tragen vor allen Dingen natürlich an der Speerspitze die Politiker unseres Landes dafür verantwortlich, angefangen von dem Bundeskanzler Kohl bis von Frau Merkel und wie die alle dazugehören. Und da würde ich mir sehr viel mehr irgendwie Brückenarbeit wünschen.
Auf der anderen Seite, ein solches auch politisches Experiment hat es ja in der Geschichte davor nicht gegeben, 2 Länder quasi zusammenzuführen, ganz unterschiedliche Systeme versuchen irgendwie zu vereinen. Und was so dieses Gefühl der DDR-Bürger oder der ehemaligen DDR-Bürger angeht, Bürger zweiter Klasse zu sein. Auf der anderen Seite haben Sie ja zumindest, was das Materielle angeht, schon auch einen schönen Wohlstand mitbekommen.
Ja, wenn man das von unserer freien Marktwirtschaft her betrachtet, auf jeden Fall. Aber die Welt ist nicht nur freie Marktwirtschaft, auch wenn sie es immer versucht vorzugeben, dass das Nonplusultra ist.
Die wird irgendwann auch ihre Zeit haben.
Das heißt?
Das heißt, dass es irgendwann wieder eine andere Form gibt. Spätestens dann, wenn die Klimakrise so groß wird, dass es nicht mehr um freie Marktwirtschaft geht, sondern um Erhaltung unserer Erde.
Also, das ist ja insofern sehr spannend. Man hat ja, als der Sozialismus beerdigt wurde, vor vielen Jahren gedacht, der Kapitalismus, die einzig verbliebene Finanz-, Staats-, Regierungs-, Gesellschaftsform. Und Sie denken, da kommt vielleicht irgendwann nochmal was ganz anderes?
Ich behaupte sogar zu wissen. Das wird sich immer verändern. Und das, was dann kommt, ist auch nicht das Nonplusultra. die Erde verändert sich genauso wie der Mensch sich verändert. Der bleibt nicht immer ein Baby, der bleibt nicht immer ein Jugendlicher oder nicht immer ein Erwachsener oder nicht immer ein Greis, sondern die Erde ist kreisrund. Das ist ganz simpel zu begreifen. Und so ist auch das Leben eines jeden Menschen und so sind auch Gesellschaftsformen. Die wiederholen sich vielleicht zum Teilweise, aber sie werden sich immer, immer wieder verändern. Und so wird sich auch das System des Kapitalismus irgendwann verändern und eine neue Form entstehen, die dann auch nicht das Nonplusultra ist, aber das wird sich hundertprozentig verändern.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit dem Schauspieler Felix Klare, der verheiratet ist, 4 Kinder hat, ihre Frau auch Schauspielerin. Ich weiß nicht, wie sie sich untereinander aufgeteilt haben, wer wann welches Engagement annehmen darf und wer zurückstehen muss.
Also ich spezialisiere mich auf Deutschland und sie auf Hollywood.
Das bedeutet, dass sie öfter nicht zu Hause sind als sie.
Ja, auf jeden Fall.
Kann man das so formulieren?
Doch, auf jeden Fall. Es ist so, sag ich mal, die altklassische Rollenverteilung, die wir versuchen, immer wieder aufzubrechen.
Ja.
Aber natürlich wächst man als Frau, angefangen mit Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit irgendwie. Ja, und hat man lange Unterbrechungsphasen und dann, ich hätte ihr gerne 2 Kinder abgenommen in Form von Geburten, aber das geht nun mal einfach nicht.
Und 4 gemeinsame Kinder sind natürlich auch ein Brett.
Ja, das ist ein Brett, vor allem, weil wir eine Spannung zwischen 17 und 5 haben. Und dann haben wir auch noch 2 Jungs und 2 Mädels. Und man kann eigentlich dieser Rolle gar nicht gerecht werden, also jedem Einzelnen. Weil jeder braucht was komplett Unterschiedliches. Und es ist schon manchmal wahnsinnig viel Arbeit und sehr großes Chaos. Aber auf der anderen Seite empfinde ich meine Frau und meine 4 Kinder als das Beste, was mir im Leben passiert ist.
Gleichwohl ist es ja so, dass manchmal zumindest ihre Frau nicht nur als Schauspielerin arbeitet, sondern sie beide auch gemeinsam vor der Kamera stehen. Ich glaube, jetzt bei der Produktion, die morgen Abend in der ARD kommt, auch wieder?
Ja, da hat sie eine kleine Rolle.
Was spielt sie da?
Da spielt sie eine Gutachterin, die das Kind eben, wie vorhin erwähnt, die das Kind begutachtet, in was für einem seelischen Zustand es sich befindet. Relativ zum Ende des Films kommt sie vor.
Okay, das ist die Trennungsgeschichte und was Trennung mit Kindern macht, wenn man Kinder instrumentalisiert. Mhm. Thema des Films morgen Abend. Was Ihre eigenen Kinder angeht, Felix Klare, sind Sie ein guter Vater?
Bin ich ein guter Vater? Ich versuche es zu sein. Ich versuche auch nicht zu viele Vorsätze zu machen, gut zu sein, weil da macht man wahrscheinlich auch sehr viel falsch. Ich versuche auf jeden Fall ein authentischer Vater zu sein. Also wenn ich wirklich jetzt auf etwas sauer bin und ich es nicht kontrollieren mehr kann, dann bin ich auch mal sauer. Und dann dürfen die das auch erleben. Oder wenn Streit zu Hause ist, dann ist das okay, wenn die das mitbekommen. Aber es ist natürlich dann auch wieder sehr wichtig, dass die auch mitbekommen, dass man sich wieder verträgt.
Sind Sie einer, der Grenzen setzen kann und Konflikte auch aushält?
Ich glaube, besser als meine Frau.
Tatsächlich?
Ja, das schon. Nein, ich habe schon, ich habe schon ein bisschen einen harten Kern.
Ja.
Ja, und ich habe eine Wertevorstellung und ich bin auch, wenn ich ehrlich bin, manchmal moralisch, aber ich sehe Moral nicht unbedingt als negativ an. Also ich habe einen Anspruch an mich als Vater, generell als Mensch und auch als Schauspieler natürlich dadurch. Aber es gibt gewisse Werte und ich finde auch gerade, dass die Familie eine der wenigen Stützen unserer Gesellschaft eigentlich noch ist.
Welche Werte sind Ihnen wichtig?
Aufrichtigkeit.
Ja.
Gerade in so einem Beruf, wo man eigentlich immer fiktional versucht, irgendwas darzustellen, was man nicht ist. Mhm. Also mit diesem Thema bin ich jeden Tag konfrontiert. Und Authentizität und irgendwie, dass man auch einen Bezug zu sich, gerade als junger Mensch, findet zu seinen Gefühlen. Mhm. Weil das ganz wichtig ist in einer Welt, die so wahnsinnig vom Kopf gesteuert ist.
SWR 1, Leute, heute Vormittag mit dem Schauspieler Felix Klare. Ich habe einen größeren Fehler begangen. Ich habe die Produktion des Films Weil du mir gehörst heute Abend verortet. Falsch, dieser Film kommt morgen Abend in der ARD um 20.15 Uhr. Weil du mir gehörst mit Felix Klare und Julia Koschitz in der Hauptrolle. Korrekt so?
Ganz korrekt. Das ist ein Mittwochsabendfilm.
Die Bilanz des Tatort-Schauspielers Felix Klare. 12 Jahre sind draus geworden. War es damals die richtige Entscheidung zu sagen, ich mache das?
Ja, also bereuen tue ich sehr, sehr wenig in meinem Leben. Ich weiß, müsste jetzt wirklich länger drüber nachdenken, wenn ich irgendwas bereuen würde. Es war natürlich eine entscheidende Entscheidung, sage ich mal, wie jede Entscheidung eben auch schon das Wort beinhaltet. Aber klar, also ich war ein sehr junger Schauspieler noch für mein Empfinden, gerade was den Film anbelangt hat. Und bin es jetzt nicht mehr und habe da viele Erfahrungen sammeln können und ja, bin auch sehr dankbar, dass das bisher so gut gelaufen ist.
Und quotentechnisch hat sich's für den SWR durchaus ausbezahlt. Die Quoten sind gut und stabil, wobei Sie, glaube ich, jemand sind, der auf die Quoten gar nicht so guckt. Kann das sein?
Nee, ehrlich gesagt bin ich da nicht so jemand. Ich konzentriere mich wirklich auf meine Arbeit. Ich sehe das wirklich auch als Rädchen. Ich bin ein Rad von diesem Teil. Es ist ein entscheidendes Rädchen natürlich deswegen, weil ich bin letztendlich da zu sehen. Aber wie ich da zu sehen bin oder in der Figur oder so, es arbeiten so wahnsinnig viele Leute mit am Set, aber auch um das Set herum, sage ich mal. Die machen alle ihre gute Arbeit und ich bin ein Teil davon.
Aktuell wird, glaube ich, der 27. SWR-Tatort mit Ihnen und Richie Müller gedreht. Was die Themen, die Plots angeht, ist das im Wesentlichen auch richtig platziert? Finden auch aus Ihrer Sicht und Ihrer Einschätzung nach genügend aktuelle, auch politisch aktuelle Stoffe im Tatort statt?
Also generell habe ich schon das Gefühl, dass es in der Tatortlandschaft generell in Deutschland immer mal wieder aktuelle Themen aufgegriffen werden. Das ist auch bestimmt wichtig und ich glaube, wir haben das hin und wieder auch gemacht. Ja, also von dem her bin ich da ganz zufrieden. Natürlich, ja, je länger man sowas macht, hat man natürlich auch immer so die Verlockung, da noch mehr Einfluss drauf zu nehmen. Ja. Gerade was die eigene Figur anbelangt oder das Format an sich anbelangt. Aber
gelingt Ihnen das?
Ja, das gelingt mir mal hin und wieder, mal mehr, mal weniger. Und aber wie gesagt, das ist eben da arbeiten sehr viele Leute mit und man muss auch gucken, dass man da keinem auf die Füße tritt, damit das irgendwie auch ein Zusammenarbeiten bleibt.
Haben sich die Produktionsbedingungen verändert in den letzten Jahren?
Ich glaube, bei uns noch relativ wenig, aber ich höre das generell in der Filmlandschaft in Deutschland, dass schon sehr viel auch da gespart wird, gerade was Drehtage anbelangt, weil ein Drehtag beläuft sich nun mal auf zwischen 50 und 100.000 Euro meistens, also in so einem Format. Und und das ist natürlich irgendwie, da wird natürlich runtergeschraubt, wo es überall geht. Ich krieg's nicht immer ganz zusammen, wie das ist mit den Gebühren, ne? Von ARD, ZDF und Deutschlandradio, was man da so bezahlt. Will da jetzt auch nicht irgendwas verurteilen oder positiv oder negativ machen, aber ich verstehe das noch nicht so ganz.
SWR 1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, mit dem Schauspieler Felix Klare. Bekannt geworden und berühmt geworden in der Rolle des SWR-Tatortkommissars Sebastian Boots. Ein Mann darüber hinaus, der noch ein paar andere und sehr viel kompliziertere möglicherweise Rollen gespielt hat. Sie waren mal ein Scientology-Aussteiger und haben sich mit dieser Sekte wie intensiv vorher beschäftigt?
Sehr intensiv. Wir hatten die Sektenbeauftragte der Bundesregierung sogar für den Film, die uns Ursula Caberta damals, die uns sehr genau darauf vorbereitet hat über mehrere Tage, Wochen und das Projekt mitbegleitet hat.
War es schwer, in diese Rolle zu finden?
Die Rolle selber war gar nicht so schwer, aber das Thema war natürlich unfassbar mächtig. Und man hat gar nicht alles man konnte es gar nicht glauben, was da wirklich passiert. Und wir haben auch im Film beileibe nicht alles verwurstet, sage ich mal, weil es hanebüchen wäre. Das hätte uns keiner abgekauft, dass das so extrem ist.
Ja, waren Sie selbst in Ihrem Leben jemals in Gefahr, Anhänger einer auch immer gearteten Sekte zu werden?
Nein, überhaupt nicht. Nein. Ich bekomme aber ab und zu noch Post über meine Agentur von denen, dass sie mich einladen würden, wie es doch eigentlich wäre, aber...
Ja, ich habe durch diese Sektenbeauftragte der Bundesregierung, wie gesagt, so viel Hintergrundwissen, dadurch fundiertes Wissen irgendwie angereichert, dass mir das nicht passieren könnte.
Sie haben auch mal einen Mann gespielt, der ein paar Jahre im Knast saß, weil er seine Frau umgebracht haben soll, wobei er, glaube ich, diesen Mord immer bestritten hat. Wie findet man in so eine Rolle rein?
Ja, das war wirklich was, also ich komme eigentlich dann doch vom Theater. Bevor ich Film gemacht habe, habe ich 10, 12 Jahre nur Theater gemacht. Und da beschäftigt man sich eigentlich in der Regel sehr lange über diese Probenprozesse mit psychologischen Rollenabhandlungen. Natürlich auch mit dem Stück. Und mich hat das aber immer schon gereizt, die Extreme auszuloten und in der Psyche eines Menschen auch zu graben und was zu finden. Ich bin auch der Meinung, dass fast jeder eigentlich wie so ein Malkasten in sich trägt. Und jeder hat so seine Farben. Und vielleicht ist die eine Farbe völlig verschüttet. Also Farben meine ich jetzt zum Beispiel auch Emotionen von Aggression oder von Liebesgefühlen oder was weiß ich was. Und je nachdem, jede Rolle, jede Figur hatte so seine Farbpalette und Zusammenstellung.
Dann gab es mal vor ein paar Jahren einen Film über Harry Wörth, einen Mann, der Opfer eines Justizirrtums oder auch eines Justizskandals geworden ist. Sie haben damals den Anwalt von Wörth gespielt und Harry Wörth selbst auch persönlich erlebt.
Ja, das war auch ein sehr extremer Dreh, dadurch, dass es einfach eine wahre Geschichte ist und wir das 1:1 nachgespielt haben und da irgendwie ans Licht geholt haben. Und also auch ähnlich wie bei dem Scientology-Film erreicht man dann einfach doch nochmal mehr Menschen, wenn man aus einer guten Dokumentarfilm dann eigentlich einen fiktionalen Film macht. Mhm. Und das waren beides mal eigentlich, wie auch der Film Morgen übrigens, es sind eigentlich Aufklärungsfilme.
Ja, und der Fall Harry Wörth dann auch ein Beispiel dafür, dass man unverschuldet plötzlich in so eine ganz apokalyptische Geschichte reingeraten kann.
Ja, der Mann ist 13 Jahre unschuldig beschuldigt worden, seine Frau ansatzweise getötet zu haben und saß auch mehrere Jahre im Gefängnis und hat bis heute an den Folgen zu kämpfen, über finanzielle Sorgen bis psychische Sorgen, alles Mögliche.
SWR 1, Leute, heute Vormittag mit dem Schauspieler Felix Klare. Welches Fußballspiel, Felix Klare, haben Sie zuletzt gesehen?
Ich glaube von der Sportschau jetzt. Ja. Also, oder DFB-Pokal hier, Werder gegen Dortmund.
Ja, 3-2. Überraschenderweise.
Ja, war ein gutes Spiel, auf jeden Fall.
Fußball wichtig für Sie?
Ja, also das, was man einfach ein bisschen beherrscht, das spielt man dann auch, interessiert man sich auch. Und ich habe Fußball auch im Verein gespielt und interessiere mich deswegen natürlich auch immer noch dafür.
Welche Positionen, welche Liga?
Ich habe vieles gespielt. Ich habe einen Torwart auch mal gemacht. Dann war ich der Zehner, so hinter den Spitzen und Libero. Gab es damals noch Libero.
Kommt ja was zusammen.
Ja, da kommt was zusammen. Immer auf der Mittelachse.
Welche Liga?
Was waren das dann? Ich glaube sogar teilweise
Oberliga?
Regionalliga?
Okay.
Waren wir das schon? Ich weiß es gar nicht. Naja, es war bis zur C-Jugend. Ja.
Ja. Und sowas bleibt ja dann.
Ja, also
man kann jedes
das
Spiel von null wieder sich angucken und es ist jedes Mal was anderes.
Ich sag auch immer so, es gibt ja auch Leute, die sagen, oh Gott, nicht Fußball, um Gottes Willen. Und es gibt auch viel drumherum, das mich gar nicht interessiert, im Gegenteil. Aber man macht so viel mit den Händen. Ja, aber mit den Füßen, da läuft man, das war's.
Ja.
Und da ist doch irgendwie auch was Künstlerisches dabei.
Stimmt, ja.
So sehe ich das.
Welche Entwicklung nimmt der Fußball, auch was die Kohle angeht?
Ja, das wird jetzt auf lange Jahre die Premier League in England sein, die den Weltfußball bestimmt. Und dann kommt danach lange nichts. Dann kommt vielleicht mal Real Madrid und dann kommt Barcelona und dann kommt wieder lange nichts. Und dann kommt vielleicht 1, 2 italienische Clubs und 1, 2 deutsche Clubs. Das ist so, das wird auch so bleiben. Die Champions League, die werden sich die 5, 6 üblichen Verdächtigen untereinander ausmachen.
Okay. Wir haben zwischenzeitlich ein paar Sätze über die Politik verloren und ich erinnere nochmal an die Kapitalismuskritik, die Sie geäußert haben, verbunden mit dem Vermerk, dass das alles nicht in Stein gemeißelt ist. Jetzt gibt es auch eine Jugendbewegung, Fridays for Future. Ich weiß gar nicht, machen Ihre Kinder da mit?
Teilweise machen die da auch mit, ja.
Ja.
Und ich kann auch wirklich nicht nachvollziehen. Kapitalismuskritik würde ich gar nicht so unbedingt so stehen lassen, aber ich war eben der Meinung, dass sich alles verändert. Aber ja, in dem Sinne machen sie damit, dass sie hin und wieder schulfrei machen sozusagen und auf Demonstrationen gehen.
Mhm. Finden Sie das gut?
Ich finde es gut, ja. Ich kann auch überhaupt nichts damit anfangen, dass das jetzt irgendwie, wie sagen da manche Politiker, die schwänzen Schule? Das finde ich viel zu einfach gesagt. Die gehen ja für was auf die Straße. Die streiken in dem Sinne. Ich vergleiche das eher mit einem Streik und die gehen für eine Sache auf die Straße, die uns alle angeht und diese Jugend hat schon unfassbar viel bewegt.
Glauben Sie, dass diese Bewegung bleiben wird oder in unserer schnelllebigen Zeit, dass da halt übermorgen was ganz anderes passiert?
Ich denke langfristig schon, dass das bleiben wird, weil dieses Thema wird immer weiter anziehen. Stichwort Sabine.
Mhm. Ja? Sabine?
Sabine, der Sturm.
Der Sturm, genau.
Das, überall gibt es solche Sabines und die werden auch zunehmen, ganz sicher. Und das, deswegen wird auch dieses Thema aktuell bleiben.
Was die Zukunft angeht, also die Zukunft, die jetzt quasi unmittelbar bevorsteht, morgen Abend, um es nochmal zu sagen, der Film, in dem Sie die Hauptrolle spielen, dann Tatort, ich weiß gar nicht, wie viele Produktionen sind schon abgedreht?
2 sind so in der Pipeline,
okay.
Ja, bald in der Woche dann der 3.
Aha.
Ja, da kommt dann noch was auf euch zu.
Gibt's eine neue Rolle, über die wir noch irgendwas erfahren sollten?
Ich glaube, im ZDF läuft noch irgendwie eine Woche später jetzt dann nochmal ein ZDF-Film über so einen, der heißt Wahrheit oder Lüge. Da spiele ich einen ganz fiesen Typen, so Harvey Weinstein-mäßig.
Okay.
So eine MeToo-Thema.
Schauen wir mal.
Ja.
Vielen Dank, dass Sie da waren und guten Restdreh in Karlsruhe.
Sehr gerne.
Eins gehört. SWR 1.